Bedingungslose Gnade. Und hier steht auch noch das Wort Abendmahl davor. Ich werde nicht viel zum Abendmahl sagen, aber über die Gnade, die im Abendmahl zum Ausdruck bringen kommt. Paulus spricht ja in dem Kapitel, das wir oft als Einsetzungsworte zum Abendmahl lesen, im 1. Korintherbrief Kapitel 11, auch vom würdigen Feiern des Abendmahls. Manche interpretieren das so, als ob es um würdige Menschen ginge, aber wenn man den Text richtig liest, merkt man, es geht darum, auf welche Art und Weise man dabei miteinander umgeht und wie man es feiert. Ganz schnell vergessen wir, wenn wir von Gott reden, oft, dass Gott ein gnädiger, ein barmherziger Gott ist. Dass er uns im Abendmahl Vergebung zusagt und nicht Forderungen an uns stellt, die wir erfüllen sollen. Der Text, den ich heute Morgen lesen möchte, ist kein Abendmahlstext, aber ein Text, der deutlich macht, dass Gottes Gnade bedingungslos ist. Und jetzt, ich lese aus dem ersten Kapitel des Galaterbriefes und Ella wird jetzt uns das so nach und nach durchtippen. Galater 1 ab Vers 6. Paulus schreibt hier: Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen, und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Wir haben euch das bereits früher gesagt. Und ich sage es hiermit noch einmal. Wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, sei er verflucht. Sagt selbst, bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. In welcher Situation wurde dieser Text geschrieben? Paulus und seine Begleiter waren durch Kleinasien gezogen, Provinz Galatien. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der ganzen Provinz Asien zu verkünden, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. So berichtet Lukas in Apostelgeschichte 16. Der Aufenthalt in der Provinz Galatien war nur kurz, denn dann kam auf einmal der Ruf nach Europa. Von der dritten Missionsreise des Paulus wird dann berichtet in Apostelgeschichte 18, nachdem er einige Zeit dort verbracht hatte, machte er sich erneut auf die Reise, zog durch das Gebiet von Galatien und anschließend durch Phrygien und überall stärkte er die Jünger in ihrem Glauben. Paulus wird diesen Brief an die christlichen Gemeinden in der römischen Provinz Galatien dann in Korinth geschrieben haben. Seit seinem zweiten Besuch in Galatien waren dann 6 bis 12 Monate vergangen. Nach seiner Abreise waren dort ein paar Leute aufgetaucht, die etwas verkündigten. Sie forderten, das kann man dem Galaterbrief, wenn man ihn ganz liest, entnehmen, von den bekehrten Menschen, den Christen, die Christen geworden waren, aus einer heidnischen Religion heraus, dass sie sich nun auch noch beschneiden lassen mussten. Offensichtlich waren es Judenchristen, die nicht verstanden hatten, dass das Gesetz des alten Bundes für den neuen Bund, für die, die an Christus glaubten, in diesem Sinne keine Gültigkeit mehr besaß. Möglicherweise beriefen sie sich dabei sogar fälschlicherweise auf Petrus und Jakobus. Im 2. Kapitel des Galaterbriefes berichtet Paulus, dass Jakobus, Petrus und Johannes ihm und Barnabas die Hand zum Zeichen der Gemeinschaft reichten, auch die Übereinkunft besiegelten, dass sie unter den Juden arbeiteten, Paulus und Barnabas unter den übrigen Menschen. Paulus stellte auch hier klar, dass er das gleiche Evangelium verkündet wie sie. Über das, was da in Galatien geschah, spricht Paulus von einem Übertritt zu einem anderen Evangelium. Ein Wort, das normalerweise gebraucht wurde, wenn jemand die politische Partei wechselte oder von einer Philosophie zur anderen übertrat. Da geht es also nicht um einen Konfessionswechsel, evangelisch, katholisch, baptistisch, methodistisch, pfingstlich. Das ist in einem gewissen Sinne ja auch bei unterschiedlichen Prägungen und Formen und vielleicht den Händen in unterschiedliche Richtungen in den Gottesdiensten doch alles christlich. Paulus sagt, ihr seid zu etwas ganz anderem übergetreten. Ihr seid nicht mehr bei dem Evangelium, das verkündet wurde. Ihr habt die Religion gewechselt. Noch einmal zwei Verse, die wir gerade schon gehört haben, einfach weiterschalten. Ja, die kommen jetzt nochmal. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Wir haben euch das bereits früher gesagt und ich sage es hiermit noch einmal, wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, sei er verflucht. Was motivierte diese Lehrer, die da in Galatien auftraten? Wir sind ja ganz schnell dabei, Leuten, die aus Sekten kommen, Irrlehrern oder wie immer man sie nennen mag, falsche Motive zu unterstellen. Sicherlich gibt es Menschen, die sich mit Religion an anderen bereichern möchten. Aber ich habe auch viele Menschen kennengelernt, die mit großen Opfern ihr Leben einer Sache gewidmet haben, die in unseren Augen zumindest fragwürdig ist. Da gibt es Menschen, die von einer christlichen Großveranstaltung zur anderen reisen, um die ihrer Meinung nach falschen und heuchlerischen Christen zu warnen. Warnschrift, Glaubensnachrichten oder wie immer die Pamphlete dann heißen, die sie dort verteilen. Da gibt es Menschen, die ihre gesamte Freizeit opfern, um mit einer Zeitschrift namens Wachtum in der Hand andere davon zu überzeugen, dass Jehova Gott nur eine einzige wahre Organisation auf dieser Erde hat und nur Rettung möglich ist, wenn man zu ihr gehört. Die Menschen in Galatien waren davon überzeugt, diejenigen, die dorthin kamen und die Gemeinde auf den rechten Weg bringen wollten, dass man nur als Mitglied der jüdischen Volks- und Religionsgemeinschaft Gott wirklich dienen könne. So hatten sie es gelernt. Sie setzten also auf die Errettung durch Jesus und sie setzten noch etwas drauf. Und damit machten sie das, was Jesus getan hatte, unvollkommen. Der Tod Jesu, die Gnade Gottes, der allen, die zu ihm kommen, vergibt, reichte offensichtlich für sie nicht aus. Du kannst eine Folie weiterschalten, danke. Da muss noch etwas dazukommen. Entweder um zum Heil zu gelangen oder aber um wenigstens richtig Christ zu sein. Und da gibt es natürlich alle möglichen Variationen. Manche erwarten eine moralische Vollkommenheit. Wer wirklich Christ ist, der kann nicht mehr sündigen. Manche erwarten die Mitgliedschaft in einer bestimmten Organisation. Nur wer zu uns gehört, kommt in den Himmel. Sie erwarten das Anerkennen detaillierter Dogmen. Da gibt es manche Bekenntnisse mit 20, 30 Seiten und wer die nicht anerkennt, der kann ja nicht wirklich glauben. Manche meinen, da müssen noch irgendwelche besonderen Geistesgaben dazukommen, erst dann kannst du errettet werden. Oder wer richtig glaubt, der kann ja nicht krank sein, so Lesebrille brauchen oder sowas. Dann ist sein Glaube nicht in Ordnung. Und manche meinen, wenn einer Christ wird, dann müssen wir ihn so schnell wie möglich zur nächsten Taufmöglichkeit karren, weil erst dann ist die Chance für ihn da, in den Himmel zu kommen. Hier ist zumindest die Gefährdung da, ein anderes Evangelium zu verkünden. Jesus, Gottes Gnade und noch ein bisschen mehr. Nicht alle diese Dinge sind ja in sich schlecht. Sie werden dann zu einem anderen Evangelium, wenn Heil und Christsein abhängig von ihnen gemacht werden. Wenn die eigene Sicht in diesen Fragen der Maßstab für die Be- und Verurteilung anderer werden, die mit Christus leben. Wenn eben zu dem Glauben an Jesus noch unbedingt etwas anderes dazu muss und andere Sicht- und Denkweisen gar nicht überdacht werden dürfen. Nun sahen diese Leute, dass da ein Missionsteam, Paulus und Barnabas und Co., ihrer Meinung nach nur die Hälfte des Evangeliums verkündete. Da wollten sie eingreifen. Sie meinten es gut. Sie wollten ja schließlich die Errettung der Galater. Sie hätten das Gespräch mit Paulus suchen können, um herauszufinden, was ihn motivierte. ein ihrer Meinung nach nur halbes Evangelium zu predigen. Aber sie wählten einen anderen Weg. Sie warteten ab, bis er weg war, und brachten die Gemeinde hinter seinem Rücken gegen ihn auf. Eine typische Methode vieler selbsterwählter Wächter, heimlich, hintenherum, anonym, was ins Fach legen oder faxen oder sonst irgendetwas, bloß nicht das Gespräch suchen. Paulus sagt, durch diese Leute habt ihr euch vom Evangelium abbringen lassen. Was hatte sie, die Galater, dazu bewegt? Sie waren Menschen, die größtenteils aus einem vollkommen anderen kulturellen und religiösen Umfeld stammten. Das Alte Testament war ihnen vollkommen fremd. Nun wurden sie verwirrt. Wer hatte denn da jetzt recht? Paulus oder die neuen Leute, die doch so ein großes Wissen hatten? Vielleicht brachte sie der Wille, es doch richtig zu machen, ab vom Evangelium. Vielleicht die Angst, das Heil zu verlieren, denn die anderen hatten ja erzählt, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, dann könnt ihr nicht in den Himmel kommen. Vielleicht auch der Stolz, ich krieg das schon hin, ich mach das schon alles richtig. Geistliche Verführer haben bewusst oder unbewusst eins erkannt. Menschen sind unvollkommen und Gemeinden sind unvollkommen. Auch die Credo-Gemeinde in Kripp. Da geht die Freude am Leben mit Jesus verloren. Da spürt man kein Interesse am Bibellesen. Da hat einem das alles nichts mehr zu sagen. Die Ursachen können unterschiedlich sein. Es kann sein, dass Änderungen im persönlichen Lebensstil notwendig sind, dass einfach eine falsche Vorstellung von geistlichem Leben im Sinne von, das muss mir doch alles zufallen, da brauche ich doch nichts zu tun, herrscht, dass Sünde nicht als solche benannt werden will, dass Stress oder Krankheit oder auch ganz andere Dinge stark belasten. Das bedeutet immer auch Arbeit an sich selber, oft mit Hilfe anderer. Die Verführer interessiert das in der Regel nicht. Sie haben die Lösung des Problems, durch die alles gut wird. Sie kommen mit einer besonderen Botschaft. Wir bieten den Weg zum perfekten Christsein, zur perfekten Gemeinde. Und damit liegen sie im Trend der Zeit. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ich kriege entweder per E-Mail und manchmal sogar in den ganz normalen Briefkasten jede Woche Werbungen, in denen mir mitgeteilt wird, dass es jetzt den perfekten Weg zum Reichwerden gibt. Ich habe noch nicht alle ausprobiert, aber den richtigen habe ich noch nicht gefunden. Die perfekte Abnehmmethode wird mir da angeboten. Und noch einige andere Sachen, die ich jetzt lieber nicht erzähle. Bin ich etwa gar kein richtiger Christ, fragen sich manche. Verführer unserer Tage verteilen zum Beispiel einen Flyer mit dem Titel »Warum du kein Christ bist«. Oder eine Gruppe, die sich die wahren Christen nennt, erzählt jungen Christen auf Großkongressen, wie verweltlicht und lasch die Kirchen und Freikirchen alle seien. Wer sich ihnen anschließt, der kann endlich konsequent als Christ leben. Vielleicht sind gerade die Menschen, die wirklich kompromisslos und radikal leben wollen, besonders anfällig für diejenigen, die eine Methode vorweisen, durch die das angeblich gelingt. Und noch eine Variante gibt es. Seit einiger Zeit erhalte ich Mails mit der Einladung zu einem Evangelisationskongress in Wien. Ich habe sie nie richtig gelesen. Letzte Woche habe ich mir das mal näher angeschaut. Euro-Evangelism hat nichts mit der Währung zu tun, aber mit Europa. Ich habe mir das Bekenntnis mal angeschaut, nachdem nicht erkennbar war, wer das denn ist. Da steht dann zum Beispiel drin, Gottes Natur ist gnädig. Ich muss das aus dem Englischen übersetzen. Er zeigt unverdiente Gnade in einer allgemeinen Art der ganzen Menschheit und in einer speziellen errettenden Art gegenüber seinen Erwählten. Und etwas weiter spezielle oder rettende Gnade bringt und sichert Errettung für Gottes erwähltes Volk. Damit ist nicht Israel gemeint, sondern damit sind die Leute gemeint, die Jesus erwählt hat. Er hat einige Menschen erwählt, die kommen in den Himmel, und die anderen, die werden aufgrund ihrer Sünde eben ewig in der Hölle schmoren. So ist die Konsequenz dieses Bekenntnisses. Warum dann noch evangelisiert wird, die Frage habe ich noch nicht beantwortet gefunden. Ich muss da wohl noch mehr auf der Seite stöbern. Gnade Gottes gilt, aber nur für Erwählte. Gott hat sich bestimmte Menschen herausgesucht. Sein Wille ist nicht, dass alle Menschen gerettet werden, so wie Paulus das im 2. Timotheusbrief in aller Deutlichkeit schreibt und Petrus übrigens auch, nicht im 2. Timotheusbrief, sondern im 1. Petrusbrief. Sein Wille ist nicht, dass alle Menschen gerettet werden, er hat nur einen Teil erwählt. Und daran kann man auch nichts ändern, so sagen diese Leute. Das ist doch toll, wenn man dann wissen kann, ich bin ein Erwählter. Gott hat mich erwählt, nicht diesen bösen Nachbarn daneben an, aber ich persönlich, ich komme in den Himmel, weil Gott mich irgendwie besonders bevorzugt hat. Die würden natürlich nicht sagen, aufgrund deiner Leistung, es ist ja alles nur Gnade, aber ich bin Erwählter, ich gehöre zum Volk Gottes und die anderen nicht. Auch das kann manchmal ein Motiv sein, auf Verführer hereinzufallen. Und das ist eine ganz neue Art der Verführung, die sich leider auch in verschiedenen Gemeinden und Kreisen breit zu machen scheint, ohne dass ich jetzt Namen benennen will. Das Evangelium, von dem Paulus spricht, ist nicht solch ein Evangelium, in dem zu Jesus Handlungen, Taten, Dogmen, Erwählungen und anderes hinzukommen, sondern es ist die Botschaft von Gottes Gnade für alle Menschen. Davon war Paulus überzeugt. Jeder darf zu ihm kommen. Jeder wird von ihm angenommen. Im ersten Kapitel des Galaterbriefes schreibt er in Vers 13 ein bisschen von sich selber. Er schreibt, ihr habt doch gehört, wie radikal ich früher den jüdischen Glauben praktizierte. Ich verfolgte die Gemeinde Gottes mit äußerster Härte und tat alles, um sie auszurotten. Ja, was den Eifer für den jüdischen Glauben angeht, übertraf ich viele meiner Altersgenossen in meinem Volk, denn ich war ein besonders leidenschaftlicher Verfechter der religiösen Überlieferungen meiner Vorfahren. Doch dann hat Gott beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Gott hatte mich ja schon für sich ausgesondert, als ich noch im Leib meiner Mutter war, und hatte mich in seiner Gnade dazu bestimmt, ihm zu dienen. Letzteres schreibt er aus dem Blickwinkel heraus, dass Gott Dinge und Menschen vorher kennt. Nicht im Sinne der besonderen Erwählung Einzelner. Aber er weiß, durch die Begegnung mit Christus bin ich anders geworden. Ich war ein religiöser Fanatiker und habe über Menschen geurteilt. Übrigens ist das wie bei allen Religionen nicht so, dass man das auf alle Menschen seiner Religion, insbesondere ganz bestimmt nicht auf das Judentum unserer Tage, übertragen kann. Er weiß aus eigener Erfahrung, er weiß aufgrund seiner Biografie etwas, was er dann im zweiten Kapitel des Galaterbriefes schreibt. Wir wissen jetzt, dass ein Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können, und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Er sagt damit nicht, dass Gottes Gesetze über Bord geworfen werden sollen. Er sagt nur, Menschen werden ausschließlich durch Gnade gerettet, nicht dadurch, dass sie bestimmte Dinge tun. Und deswegen stellt er am Anfang des Galaterbriefes fest, dass jeder, der sachlich ein anderes Evangelium als das von der Gnade Gottes predigt, verflucht sein soll. Er überweist die Irrlehrer an das Gericht Gottes. Und er sagt sogar, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel. Das ist eine hypothetische Aussage. Paulus macht einfach klar, es ist vollkommen egal, welche Funktion oder welches Amt oder welche Ausbildung oder was auch immer jemand hat. Es spielt keine Rolle, was der Überbringer einer Botschaft dabei empfindet. Paulus geht nicht darauf ein, ob die falschen Lehrer von dem, was sie sagen, überzeugt sind oder nicht. Vielleicht glaubten sie, so wie Paulus auch früher, im Sinne Gottes zu handeln. Sie steckten noch tief im Denken ihrer Kultur drin. Paulus macht deutlich, lasst euch nicht von diesem Evangelium der Gnade abbringen. Die wirklich gute Nachricht Gottes ist die Gnade. Menschen, die auf so etwas wie diese Leute hereinfallen, haben das noch nicht genau verstanden. Das ist das grundsätzliche Thema des Galaterbriefes. Leben wir nach Regeln oder leben wir aus einer Beziehung heraus und für diese Beziehung? Jede Botschaft, die der Gnade Gottes noch weitere Bedingungen hinzufügen will, ist falsch, stellt Paulus fest. Für ihn ist das, was Gott denkt, entscheidend. Er kennt das Herz. Wer in einer Beziehung lebt, möchte, wenn er diese Beziehung behalten will, für den anderen da sein. Das kann man nicht allein durch das Erfüllen äußerer Regeln tun. Ein Bekannter erzählte mir, wie er kürzlich auf einer Vortragsreise bei einem Ehepaar untergebracht war. Abends setzte sich der Mann in seinen Sessel, streckte die Beine von sich und schon kam die Gattin angesprungen und zog ihm die Pantoffeln an. Und so ging das offensichtlich weiter. Sowas gibt's wirklich. Ich kenne diese Leute nicht und ich bin auch nicht scharf drauf, sie kennenzulernen, aber da gibt's offensichtlich einen festen Ablauf und wahrscheinlich knallt es gewaltig, wenn der mal anders ist. Stell ich mir jedenfalls so vor, ohne da genau reingeschaut zu haben. Natürlich erleichtert es die Sache auch. Jeder weiß, was er zu tun hat. Klare Aufgabenteilung. Im Grunde ist das Religion. Eine Fülle von Regeln und Verhaltensweisen. Das können Menschen dann auch beurteilen. Macht jemand's richtig oder macht das falsch? Paulus sagt, mir kommt es nicht darauf an, was ein Mensch über mich denkt und sagt. Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Er stellt fest, ich gehöre zu Christus. Es ist nicht erste Priorität, wie andere mich beurteilen. Das war das Kennzeichen der Pharisäer, der Leute, mit denen Jesus immer ziemlich knallharte Auseinandersetzungen hatte. Eine Gruppe, die nach äußeren Regeln schaute, die Menschen einzuhalten hatten und danach beurteilte, ob die nun wirklich glaubten oder auch nicht. Und das möglichst einheitlich gedacht. Wahrscheinlich stammten die Irrlehrer, genauso wie ja auch Paulus ursprünglich, aus genau diesen Reihen. Was bedeutet all das an Ereignissen im Galaterbrief für uns? Sicherlich ist Beschneidung nicht das Thema Nummer eins für Christen. Auch wenn es in den letzten Jahren gelegentlich diskutiert wurde, aber aus gänzlich anderen Gründen. Aber es gibt andere Kriterien, nach denen wir urteilen, ohne dass ihr Hintergrund in dem, was Gott gesagt hat, belegbar ist. Gottes Kriterium ist der Heilige Geist, nicht etwas, was man sehen kann. Im zweiten Kapitel des Galaterbriefes schreibt Paulus auch, nicht auf der Folie, nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden, vor den Unheilsstiftern, nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Natürlich ist es immer einfacher, an äußeren Zeichen erkennen zu wollen, dass jemand dazugehört. Christen haben da in der Geschichte alles Mögliche erfunden. Kreuzritter haben sich ein großes Kreuz auf den Rücken machen lassen. Manche haben mir mal erzählt, Christen erkenne man an den leuchtenden Augen. Ich erkenne mich nicht, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, an leuchtenden Augen. Ich erkenne mich manchmal überhaupt nicht, aber egal. Manche meinen, das geschieht durch bestimmte Haartracht oder Kleidung. Das Zeichen, von dem Paulus spricht, gibt Gott. Und man kann es nicht sehen. Er geht ein auf das, was innerlich in Menschen geschehen ist, in ihrer Gottesbeziehung. Er macht deutlich, wer andere Bedingungen stellt als Gottes Gnade, ist ein Irrlehrer. Natürlich gibt es von Gott her äußere Zeichen. Die Taufe, das Abendmahl, was von den Worten des Paulus im ersten Korintherbrief her auch ein Bekenntnis zu dem ist, was Christus für uns getan hat. Aber genauso wie ein schöner Fischaufkleber, ich habe einen ganz besonderen von meinem Schwiegersohn gekriegt, der hat auch so einen, wie ein schöner Fischaufkleber einen Menschen nicht zum Christen macht, sind auch die von Gott eingesetzten Zeichen nicht etwas, was Menschen automatisch das Heil verschafft, wenn sie nicht daran glauben. Paulus macht deutlich, das Entscheidende ist der Glaube. Dann nehmen sie die Zusage Gottes an und dann erleben sie seine Liebe. So wie die Begegnung mit ihm und seiner Gemeinde ein natürliches Bedürfnis ist, wenn ich in einer Beziehung mit ihm lebe. In einer gelebten Beziehung werde ich dem anderen nah sein wollen. Da erfülle ich nicht eine Pflicht, sondern begegne ihm gern. So wie wir Jesus in seinem Wort und in seiner Gemeinde begegnen. Das, was wir sind, sind wir durch Gottes Gnade. Das, was wir werden, werden wir durch die Beziehung zu Jesus. Da wird natürlich Veränderung geschehen, aber sie ist nicht Grund unserer Erlösung und unserer Beziehung zu Jesus. Paulus betont die Gnade Gottes. Vielleicht unbemerkt, weil es nicht um Fragen der Beschneidung geht, neigen wir heute auch immer wieder mal dazu, davon abzuweichen. Wir bauen hohe Mauern auf, die Menschen, die ganz einfach die Gnade Gottes wollen, zu überwinden haben. Sie müssen erst einmal werden wie wir. Sie müssen unsere Werte übernehmen. Sie müssen sich bewähren. Vor einiger Zeit hatte ich eine kleine Auseinandersetzung mit jemandem, der Pastor in einer wachsenden Gemeinde ist und mir deutlich machte, bevor einer bei uns Gemeindeglied werden kann, muss er erst mal ein halbes Jahr in der Spülküche oder so mitarbeiten, bis wir über Gemeindeaufnahme reden können. Nicht verkehrt, ja, also mal in der Spülküche mitarbeiten und mal Klos schrubben, was einige Auserwählte von uns machen, tut Menschen gut. Habe ich auch schon mal gemacht, nicht hier in der Gemeinde, aber früher, war lustig. Aber Bedingungen zur Gemeindeaufnahme? Wirtschaftlich und betrieblich ist das vielleicht richtig gedacht. Man muss ja mal die Firma von unten her kennenlernen und alle Arbeitsbereiche wissen. Wie gesagt, das ist gut. Aber Gemeinde ist keine Firma. Wenn man Gemeinde mit irgendetwas vergleichen will, dann vielleicht mit einem Gnadenhof. Da gelten ganz andere Regeln. Da gelten die Regeln der Gnade. Da ist jeder willkommen. Auch der, über den man sich ärgert, weil er nichts tut. Schade um ihn. Aber willkommen ist er trotzdem. Auch der ständig versagt. Und um gendergerecht zu reden, auch die ständig versagt. Da müssen Menschen nicht erst so werden wie sie, wie wir. Da müssen Menschen nicht so denken wie wir. Da dürfen Menschen auch mal unser Denken und unser Fragen und unser Verhalten in Frage stellen. Vielleicht zwingen Menschen uns manchmal traditionelle evangelikale Aussagen und Werte zu hinterfragen und nicht einfach nur zu übernehmen. Ich erlebe das manchmal, nicht so sehr hier, aber woanders, wenn Leute hinterher nach einem Gottesdienst zu mir kommen, das habe ich ja noch nie gehört. Nicht, dass ich ständig Sachen sage, die ganz neu sind oder so, aber wir hören Menschen etwas, was ihr Denken in Frage stellt und das scheint nicht in Ordnung zu sein, wenn man es in diesem Ton so sagt. Da erinnern uns Menschen daran, wie wir waren, als wir zu Jesus gefunden haben. Das liegt bei mir immerhin 44 Jahre zurück. Da war ich auch noch anders. Und was habe ich damals manchmal gedacht und gemacht und gesagt? Vieles war gut. Vieles müsste ich wieder neu lernen und erkennen. Aber manches war einfach grottenschlecht. Da zeigen sie uns, was wir getan haben und tun. Der gnädige Gott schaut in deine Gedanken und sogar in dein Herz. Er weiß mehr über dich als du. Er weiß sogar das, was dein Mund nicht sagt und was deine Hände nicht tun, wohin deine Füße dich nicht tragen. Und er ist trotzdem gnädig zu dir. Er verzeiht und nimmt dich immer wieder an, so wie er jeden Christen immer wieder annimmt. So wie er jeden Menschen, der zu ihm kommt, immer wieder annimmt. Wie können wir dann Menschen ausgrenzen, verurteilen, beschimpfen? Vielleicht verzweifelt Gott manchmal noch mehr an seinen Christen als an denen, die es eigentlich gerne werden möchten, die eigentlich Sehnsucht nach der Gnade Gottes haben. Das Evangelium, das Christus verkündet hat, das Paulus verkündet hat, das uns im Neuen Testament verkündet hat, ist das Evangelium von der Gnade. Du darfst zu Gott kommen, wie du bist. Wie Andrea das am Anfang gesagt hat, nichts Äußeres ist hier Bedingung, auch nichts Inneres. Gott liebt auch die Menschen, die viele Fragen haben. Gott liebt auch die Menschen, die mit seinem Handeln in manchen Situationen überhaupt nicht klarkommen. Und Gott liebt besonders auch die, die mit Gottes Volk nicht klarkommen. Da laufen ja auch ein paar komische Menschen herum. Wahrscheinlich gehöre ich auch dazu. Gott liebt auch die, die die anderen noch gar nicht so richtig lieben können und manchmal dafür auch gute Gründe haben. Bei ihm sind alle willkommen. Und jeder, der zu ihm kommen will, wird bedingungslos angenommen und darf als Begnadigter mit ihm leben. Begnadigte dürfen auch Fehler machen. Aber lass dich nicht verführen von Menschen, die dir erzählen wollen, die Gnade Gottes würde nicht ausreichen. Da müsse noch irgendetwas dazukommen. Christus ist gestorben. Und Brot und Wein beim Abendmahl machen uns das noch einmal ganz neu deutlich. Ist gestorben, um vollständig, komplett, hundertprozentig unsere Sünde auf sich zu nehmen. Dazu können wir gar nichts mehr tun. Das ist ausschließlich Gottes Gnade. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, ich möchte dir danken für deine Gnade. Danke, dass du alles für uns getan hast. Danke, dass du möchtest, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Danke, dass du niemanden ausgrenzt. Nicht die, die wir lieben, nicht die, die wir hassen und auch nicht die, die uns gleichgültig sind. Für dich ist jeder wichtig und du lädst jeden ein, zu dir zu kommen. Danke, dass auch wir dazugehören, dass wir deine Gnade erfahren dürfen. Amen.